Himmlischer Vater, wir sind gekommen in dein Haus, um von dir zu hören. Mach uns bereit im Herzen und mit dem Verstand. Lass uns hören, was du uns sagen willst. Amen. Der Text, den wir heute betrachten wollen, steht in der Apostelgeschichte im 2. Kapitel, die Verse 41 bis 47. Die das Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und mit lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Die Welt hat 4 Himmelsrichtungen. Ein Tisch steht für gewöhnlich auf 4 Beinen. Das Evangelium beruht auf den Zeugnissen von 4 Evangelisten. Und das Christenleben ist auf 4 Säulen gegründet. Die Apostellehre, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. So bezeugt es uns die Apostelgeschichte des Lukas am Beispiel der Urgemeinde. Die Menschen, die am ersten Pfingstfest zum Glauben gekommen waren und sich hatten taufen lassen, lebten zusammen in dieser ersten und vorbildlichen Gemeinde in Jerusalem, von der es hieß, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Auch wenn das nun schon 2000 Jahre her ist, gelten diese 4 Säulen des Christenlebens bis zum heutigen Tage. Darum wollen wir nun hören, was diese 4 Säulen für unser eigenes Christenleben bedeuten. Da ist erstens die Lehre der Apostel. Zugegeben, das Wort Lehre klingt nach Dogmatik, nach Unterricht. Wir können es aber ohne die biblischen Sinn zu verfälschen, ersetzen durch die Begriffe Predigt oder Zeugnis, Bekenntnis. Was die berufenen Augenzeugen Jesu Christi verkündigten, was sie lehrten und predigten, ja bezeugten und bekannten, das ist die Wurzel unseres Glaubens. Durch das Wort des Evangeliums schafft der Heilige Geist den Glauben. Die Lehre der Apostel, das ist inhaltlich alles, was uns im Neuen Testament überliefert ist. Und weil die Apostel das Alte Testament für ihr Zeugnis aufgegriffen haben als Gottes verlässliches Wort, können wir im weiteren Sinne die ganze Bibel als Apostellehre bezeichnen. Die Bibel ist die erste und die wichtigste Säule unseres Christenlebens. Sie ist nicht nur ein interessantes und wichtiges Buch, sondern Gott, der Herr selbst, redet hier zu uns, von der ersten bis zur letzten Zeile. Die Apostellehre der Bibel hat eine gute und zutreffende Auslegung in den lutherischen Bekenntnisschriften, zum Beispiel im kleinen Katechismus. Von daher heißt an der Apostellehre festhalten, auch am lutherischen Bekenntnis festhalten. Ich muss allerdings gleich hinzufügen, dass wir nicht Bekenntniskirche, sondern vielmehr Bekennerkirche sein wollen. Wir sollten nicht, wie Gralshüter, an Formulierungen des 16. Jahrhunderts festhalten, sondern das Evangelium so in unsere Zeit hineinbekennen, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Wir wollen fröhlich Zeugnis geben von Gottes großen Taten und von Jesus Christus. Ein jeder an dem Platz, wo Gott ihn hingestellt hat. Wir wollen die Apostellehre, in der Apostellehre bleiben. Das heißt nicht nur, dass Bibel und Bekenntnis einen Ehrenplatz unter unseren Büchern haben, sondern auch, dass wir mit anderen Zeugnis geben von den Dingen, die wir von den Aposteln und damit von Gott selbst empfangen haben. Und wenn es Gott gefällt, dann wird er auch heute noch Menschen zur Gemeinde hinzufügen, wie er es damals in Jerusalem getan hat. Die zweite Säule des Christenlebens ist die Gemeinschaft. Genauer übersetzt heißt es das griechische Wort gemeinsam Anteil haben. Es geht also nicht nur darum, dass man zusammenhockt, sondern es geht auch darum, dass man gemeinsam etwas erlebt. Dass man gemeinsam an etwas teilhat. Damit wird deutlich, dass Kirche und Gemeinde eigentlich ist. Gemeinschaft der Heiligen. Gemeinschaft derer also, die durch Jesu Blut geheiligt sind, die glauben und getauft sind. Gemeinschaft derer, die Anteil haben an dem Herrn Jesus Christus. An dieser Gemeinschaft real dran zu bleiben, das ist die zweite Säule des Christenlebens. Wer nach apostolischem Vorbild Christi sein Leben will, der kann das nicht ohne Gemeinschaft. Der kann das nur dann, wenn er mit anderen Christen zusammenkommt, in die Gemeinschaft und unter das Wort Gottes. Das geschieht in erster Linie hier im Gottesdienst, wo wir gemeinsam den Herrn begegnen und gemeinsam von ihm beschenkt werden. Wenn wir uns das Vorbild der Urgemeinde genauer betrachten, dann müssen wir erkennen, dass es unsere heutige Praxis bei Weitem übertrifft. Ja, das ist gerade beschämend teilweise. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, heißt es da. Wir finden uns ja schon toll, wenn wir alle Sonntagsgottesdienste mitmachen. Und sie waren einmütig. Sie wussten, sie waren ein Leib unter dem einen Haupt Jesu Christi. Weil sie das wussten, haben verschiedene menschliche Ansichten und Gepflogenheiten nur eine untergeordnete Rolle gespielt bei ihnen. Auch das können wir uns als Vorbild nehmen. Es kommt auch in unseren Breiten des Öfteren zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, die nichts mit der Gemeinschaft zu tun haben. Wenn ein so großer wie Gott uns eint, warum sollten wir uns dann über weltlichen Kleinkram entzweien lassen? Wenn wir das kapiert haben, dann können wir auch einmütig sein wie diese Urchristen in Jerusalem. Die Gemeinschaft erschöpft sich aber nicht nur im Gottesdienst. Sie kümmert sich auch umeinander. Sie übt Brüderliebe. Sie kannten damals nicht nur bereits die Mission, sondern auch die Diakonie. Es war sogar eine sehr extreme Form der Diakonie, die sich heute in dieser Art nicht mehr realisieren ließe. Sie liebten einen sogenannten Liebeskommunismus. Wir müssen annehmen, dass viele arme Leute, sogar Sklaven, Arbeitslose aus fernen Ländern bei ihnen waren nach Pfingsten, die dort geblieben sind. Daraufhin versilberten und machten Reiche ihren Besitz zu Geld und taten das Geld in die gemeinsame Kasse, aus der alle lebten. Das Faszinierende und Vorbildliche daran ist, dass sie sich als eine große Familie fühlten, wo keiner dem anderen hängen lässt, auch wirtschaftlich nicht. Finanziell sieht es heute bei uns ja ganz anders aus, aber wie wäre es, wenn wir in unserer Zeit ein bisschen mehr auf Liebeskommunismus machen würden? Wenn der eine für den anderen Zeit hätte, falls er gebraucht wird. Für manchen ist heute Zeit kostbarer als Geld. Wenn wir Zeit opfern für die Gemeinschaft, dann können wir damit unsere Liebe und unsere Dankbarkeit Jesu gegenüber ausdrücken. Die dritte Säule des Christenlebens ist das Brotbrechen, das heilige Abendmahl. Hierin gipfelt das gemeinsame Anteilhaben an Jesus Christus. Ja, das Abendmahl gehört zu den Höhepunkten im Christenleben und auch im Gemeindeleben. Nirgends kommt Jesus seiner Gemeinde mit seinem Liebe so nah, wie durch sein Leib und sein Blut im Abendmahl. Dass das Abendmahl einen Höhepunkt ist, muss aber nicht bedeuten, dass es nur selten gefeiert wird, damit es etwas Besonderes bleibt. Auch hier lehrt uns das Vorbild der Urchristen etwas anderes. Nach dem täglichen Gottesdienst brachen sie das Brot, hier und dort in den Häusern, lesen wir. Auch aus anderen Stellen der Apostelgeschichte geht hervor, dass das Brotbrechen damals selbstverständlich zum Gottesdienst dazugehörte. Ja, dass viele Christen es sogar täglich beieinander feierten. In der Kirchengeschichte war es bis zum Mittelalter so auch selbstverständlich, dass wenigstens jeden Sonntag ein Hauptgottesdienst mit Abendmahl gefeiert wurde, die sogenannte Messe. Martin Luther und die lutherischen Bekenntnisschriften haben dies ausdrücklich befürwortet und bestätigt. Nun ist es ja erfreulicherweise in unserer Kirche so, dass das Abendmahl einen hohen Rang einnimmt und auch häufig gefeiert wird. Wenn wir uns aber das Brotbrechen der Urgemeinde zum Vorbild nehmen, dann werden wir erkennen, dass wir durchaus noch zulegen könnten. Bleiben wir also im Brotbrechen und tun wir es noch reger, vielleicht auch mal zu Hause oder beim Hauskreis oder wo wir uns mit unseren Mitmenschen treffen. Die vierte Säule des Christenlebens ist schließlich das Gebet. Dazu brauche ich wahrscheinlich nicht viel zu sagen. Die meisten Christen wissen, wie wichtig ein gutes Gebetsleben ist. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass auch hier der Eifer der Urchristen für uns Vorbild sein kann. Sie hatten die drei festen täglichen Gebetszeiten vom Judentum übernommen und trafen sich zusätzlich noch in Krisenzeiten, um gemeinsam Fürbitte zu halten, manchmal auch nächtelang. Auch das Tischgebet war selbstverständlich. Sie hielten die Mahlzeiten mit Freude und mit lauterem Herzen und lobten Gott, heißt es in der Apostelgeschichte. Aber aus dem Gebet ein Gesetz oder eine Verpflichtung zu machen, wäre für einige von uns vielleicht überfordernd oder sogar abschreckend. Oft ist es ja so, dass man im Stress des Alltags einfach mal keine Kraft hat oder sogar keinen klaren Gedanken finden kann, wo das Gebet einfach als nicht sinnvoll erscheint oder weil man nur Angst hat, nicht die richtigen Worte zu finden. Aber auch hier wollen wir von den ersten Christen ermuntert werden, dass wir ruhig feste Gebetszeiten einhalten oder das uns zumindest wieder vornehmen. Mit diesen vier Säulen kann man sich keineswegs die Seligkeit verdienen. Das braucht auch keiner, das hat Jesus bereits für uns getan. Damals durch seinen Tod am Kreuz von Golgatha. Diese vier Säulen beschreiben eher, wie wir Gottes Wohlwollen empfangen und damit leben können. Es ist jedoch gut und wichtig, an diesen vier Säulen festzuhalten, damit wir am Glauben bleiben, darin leben und auch dadurch darin wachsen können. Lasst uns darum, wie die Urchristen, treu und beständig bleiben und festhalten an der Apostellehre, an der Gemeinschaft, am Brotbrechen und am Gebet. Selig sind die, die Gottes Wort hören und tun.